Heute ist Muttertag. Ja, es ist ein Grund zu freuen, sich fröhlich zu sein. Jeder von uns hat eine Mutter und es ist vielleicht gut, auch mal auch als Erwachsener zu Hause anzurufen und zu sagen, schön, dass es dich gibt. Ja, heute ist Muttertag. Worüber heute predigen? Was bietet sich an? Natürlich über Mütter. Meine Predigt heute wird sich um zwei Mütter drehen. Zwei Mütter, die harte Rivalinnen wurden, sich gegenseitig leider auch viel Leid zufügten, aber doch in der Bibel als Heilsträgerinnen gesehen werden. Ich glaube, diese Predigt hat aber nicht nur Müttern etwas zu sagen, sondern ich glaube, diese Predigt ist für all diejenigen Menschen, die möchten, dass ein Strom des Heils und des Segens von ihnen ausgeht. Wenn du möchtest, dass Segen, Heil von dir ausgeht, dann könnte diese Predigt, diese zwei Mütter etwas für dich sein. Weil Gott hat beschlossen, eine Geschichte des Heils zu schreiben. Nicht eine Geschichte des Verderbens, des Untergangs, des Chaos, sondern eine Geschichte des Heils. Das Ziel der Weltgeschichte, das Ziel von dem Allen, wird sein, dass Gottes Heil sich so bahnbricht, dass die alte Welt vergeht und Gott eine neue Welt schaffen wird. Eine Welt, wo wirklich das Heil zum Zug gekommen ist. Aber Gott wird nicht erst da irgendwann mal anfangen, sondern Gott möchte heute und hier schon anfangen und möchte dich, der du an Jesus glaubst, zum Träger seines Heils machen, dass von dir Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Aber das ist manchmal, wenn wir in unsere Lebenssituation schauen, nicht leicht. Da, wo Streit regiert, da, wo Zwietracht regiert, in den Familien bis hinein, in die innigsten Beziehungen. Und doch, Gott will eine Geschichte des Heils schreiben. Ich will euch von Rahel erzählen und von Lea. Doch bevor ich das tue, möchte ich schauen, wie die Bibel diese beiden bewertet und schlage dazu auf, das Buch Ruth. Ruth Kapitel 4, Vers 11. Dazu muss ich einen ganz kleinen Rahmen dazu erzählen. Und zwar Ruth, wenn ihr mal eine tolle Love Story in der Bibel lesen wollt, dann lest das Buch Ruth. Das ist echt eine Wahnsinnsgeschichte. Mit vielen Höhen und Tiefen, mit Überlegungen und mit einem Happy End. Und also könnte fast von Hollywood sein, aber es steht in der Bibel. Und die Ruth in diesem Happy End, es steht da, dass der Boas gerne diese Ruth heiraten möchte. Aber laut Gesetz ist das ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall kommen sie dazu, dass Boas das so geschickt anpackt, dass sie dort unter dem Tor, das Stadttor der damaligen Zeit, war so eine Art Gerichtssaal, wo man solche Fragen entschieden hat. Und dort vor dem Tor, weil da hängt ja auch Erbschaft und solche Sachen mit dran, also musste das entsprechend juristisch geklärt werden und unter dem Tor saß man zusammen und hat neben der juristischen Sache natürlich auch über das Glück der beiden entschieden, über Ruth und Boas. Und es kam letztendlich dazu, dass das Urteil dieses Ältestenkreises, dieses Gerichtes, so ausgefallen ist, dass sie gesagt haben, ja, ihr zwei gehört zusammen. Ihr zwei sollt heiraten. Und interessant ist, was dann die Ältesten in dem Tor, in dem Stadttor sagen. Ruth Kapitel 4, Vers 11, da heißt es, und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprach, wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrata und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. diese Frau, die Ruth, die in dein Haus kommt, die soll so werden wie Rahel und Lea. Meine Herren, sie haben das Haus Israel gebaut. Aus ihnen sind die 12 Geschwister hervorgegangen, die 12 Stämme Israels wurden. Diejenigen, die das Heil letztendlich trugen. Und letztendlich ist aus einem Stamm dieser 12 Stämme, nämlich aus dem Stamm Juda, der König David hervorgegangen. Und wenn wir noch weitergehen, führt sich Jesus auf diese Stamme, auf diese Segenslinie zurück. Aus dem Hause. Und hier wird eben gesagt, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, der Herr mache die Ruth, wie Rahel und Lea, die beiden, die das Haus Israel gebaut haben. Mensch, da wird gesagt, das ist ein Segen, wenn deine Frau so wird wie die beiden. Und dann habe ich mir angeguckt, wie die beiden ausgesehen haben, wie die beiden gelebt haben, was ihre Lebensgeschichte ist. Und bei mir ist erstmal ein großes Fragezeichen entstanden. Aber ich will es mit euch mal zusammen anschauen. Auf dem ersten Blick, also die Geschichte findet ihr im ersten Buch Mose ab Kapitel 29, so die Spanne Kapitel 29 bis 49. Jetzt haben wir leider nicht die Zeit, dass ich euch diese ganze Story vorlese. Aber wir werden Ausschnitte draus uns anschauen. Wir fangen an im 1. Mose Kapitel 29. Wenn man da liest, ich werde es euch gleich mal erzählen, könnte man meinen, da fängt eine spannende Love Story an. Und zwar wird erzählt von Jakob, der von zu Hause weg ist. Der hatte gerade eine heftige Geschichte mit seinem ältesten Bruder und seinem Vater hinter sich, nämlich seinen älteren Bruder. Den hat er übers Ohr gehauen. Der hat den Erstsegen sich ergaunert. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass Segen in der Bibel nicht einfach ein frommer Spruch ist, sondern Segen zieht wirklich spürbares Handeln Gottes nach sich. Dass irgendetwas im Leben passiert, wo man sagt, wow, Gott segnet den. Und der Jakob, der hat sich diesen Erstsegen ergaunert, musste deswegen von zu Hause ausreisen und kommt in ein Gebiet, wo er auf Rahel trifft. Und er verliebt sich in Rahel. Wow, so eine schöne Frau. Es heißt dann auch in einem Bibelvers, wie schön sie war. Auf jeden Fall verliebt er sich in Rahel und er möchte sie gerne heiraten. Geht zu ihrem Vater Laban und sagt, du, ich möchte gerne deine Tochter heiraten, die Rahel. Und der Laban, also damals muss man wissen, war das so, musste man einen Brautpreis bezahlen. Aber jemand, der gerade von zu Hause getürmt ist, der hat keine Herde, kein Geld, um den Brautpreis zu bezahlen. Was bietet er also an? Er vereinbart mit Laban, ich werde für Rahel 7 Jahre arbeiten. Und das Ganze klingt wie eine tolle Love Story. Ein Mann, der bereit ist, 7 Jahre für die Frau seines Herzens zu investieren. Traumhaft. Und er arbeitet und man kann sich's vorstellen, immer wieder, wenn die sich in den 7 Jahren begegnet haben. Verliebte Blicke, Turteltauben, Schmetterlinge im Bauch. Also das könnte was werden. Doch dann beginnt das Drama. Die Rahel hat eine ältere Schwester, die Lea. Das Drama beginnt nicht damit, dass es Lea gibt. Das ist ganz wichtig, sondern das Drama beginnt damit, dass der Betrüger betrogen wird. Der Jakob, der sein Bruder übers Ohr gehauen hat, wird selber übers Ohr gehauen, und zwar von Laban. Laban kommt nämlich auf die Idee und es kommt zur Hochzeitsfeier und er schiebt dem Jakob die falsche Frau unter. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, dass Jakob nicht gemerkt hat, dass im Ehebett nicht die Rahel landet, sondern die Lea. Vielleicht viele Schleier, vielleicht hat er es geschafft, Jakob abzufüllen, keine Ahnung. Aber der Jakob, der hat nicht gemerkt, dass er mit der Lea im Bett landet und die Lea heiratet. Und am nächsten Morgen merkt er das und er stürzt zu Laban. Wie konntest du mir das antun? Jetzt habe ich eine Ehe mit der Lea geschlossen. Ich wollte doch die Lea gar nicht. Laban sagt ganz so, naja, bei uns ist es üblich, dass erst die Ältere heiratet. Aber weißt du, wenn du unbedingt die Rahel willst, können wir ja noch eine weitere Vereinbarung treffen. Damals in dieser Gesellschaft war es üblich, dass ein Mann auch mehrere Frauen haben konnte, was im späteren Verlauf sehen, was zu erheblichen Spannungen auch geführt hat. Von daher finde ich es gut, dass Gott eigentlich vorgesehen hat, ein Mann und eine Frau. Aber damals in dieser Gesellschaft war das so. Und der Laban, der bietet an, weißt du was, du hast 7 Jahre für die Rahel gearbeitet für mich. Häng doch weitere 7 Jahre dran und du kriegst die Rahel tatsächlich. Dann hast du Lea und Rahel. Und was macht Jakob? Der lässt sich drauf ein. Er will ja die Rahel gewinnen. Er will ja die Rahel heiraten. Jetzt muss er nicht die ganzen 7 Jahre auf Rahel warten, sondern eine Woche Hochzeitszeit und am Ende der Woche darf er dann auch die Rahel heiraten, sodass er innerhalb einer Woche quasi zweimal heiratet. Und damit beginnt das Drama. Der Plan geht voll nach hinten los. Das Leben wird zur Hölle. Die Bibel erzählt hier nicht einfach eine Hollywood-Geschichte, sondern die Bibel erzählt hier die ungeschminkte Realität. Ich weiß nicht, am Muttertag darf ich euch diese Realität zumuten? Diese Realität, die ist hart. Also 1. Mose Kapitel 29 bis 49. Zwei Mütter, Rahel könnte man übersetzen, heißt so viel wie Mutterschaf. Und Lea, der Name ist nach europäischem Empfinden nicht viel besser, Wildkuh. Also, Mutterschaf und Wildkuh. Zwei Mütter, Rahel und Lea. Zwei Rivalinnen. Die eine, als Älteste, rechtmäßig zuerst verheiratet worden, empfindet natürlich, dass Rahel, die Jüngere, jetzt ihren Mann stiehlt. Und die Jüngere, umgekehrt, empfindet natürlich, dass Lea ihren Mann gestohlen hat. Nämlich den, in den sie sich verliebt hatte. Zwei Rivalinnen, zwei Betrogene. Und ich erinnere nochmal dran, Ruth 4, Vers 11 sagt, Ruth soll so werden wie Lea und Rahel, wie die beiden. Und im Buch Ruth werden die beiden als Heilsträgerinnen gesehen. Aber vom Heil sind die beiden sehr weit entfernt. Im 29. Kapitel des 1. Buch Mose im Vers 17 den habe ich gerade vergessen. Da wird erzählt, bevor sie geheiratet haben, wird der Unterschied der beiden so erzählt. Leas Augen waren ohne Glanz. Man kann sich überlegen, was da passiert ist, warum Leas Augen als junge Frau ohne Glanz waren. Vielleicht musste sie schon zu Hause, sie wäre gerne rausgegangen, aber musste zu Hause ständig den Haushalt führen oder keine Ahnung. Da können ja viele Geschichten passiert sein. Und wenn wir heute Menschen begegnen, wenn du vielleicht junge Frauen, junge Männer siehst, in deren Augen kein Lebensglanz ist, die müde, trübe geworden sind, da steht eine oft heftige Geschichte dahinter. Kinder, die haben so häufig noch leuchtende Augen. Aber bei manchen jungen Menschen sind das schon weg. Und wenn dann Menschen erstmal so 40 Jahre, 30 Jahre alt werden, wie viele Menschen haben noch leuchtende Augen? Und wie viele haben es schon verloren? Die Lea, die hatte diesen Glanz in ihren Augen verloren. Klar, dass sich Jakob mehr zu Rahel hingezogen fühlt. Sie war schön von Gestalt und von Angesicht. Die eine geliebt, die andere ungewollt. Und das geht nicht nur dort so weiter, sondern es geht in der Ehe bei Jakob so weiter. Nicht, dass die beiden unabhängig voneinander Ehemänner gekriegt hätten. Nein, diese Konstellation bleibt erhalten und bringen sie in die Ehe mit hinein. Kapitel 29, Vers 30 und 31. Da heißt dann, da sehen wir, dass das mit in diese Ehe hineinging. Kapitel 29, Vers 30 heißt, so ging Jakob auch zu Rahel ein, also hat die auch geheiratet, nachdem er Lea geheiratet hatte, und hatte Rahel lieber als Lea. Ganz klar. Er wollte ja Rahel heiraten und nicht Lea. Die Lea wurde ihm untergeschoben. Und er diente bei ihm, bei Laban, noch weitere 7 Jahre. Und das war heftig. Heftig für Lea, die ungewollt in dieser Ehe drin war. Vers 31 heißt es dann weiter, als aber der Herr, es ist ja nicht nur eine Geschichte zwischen Menschen, sondern Gott kommt da hinein. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, da machte er sie fruchtbar. Er beschenkt sie mit einem wahnsinnig kostbaren Geschenk. Sie darf Mutter werden. Steht weiter, Rahel aber blieb unfruchtbar. Also, Gott beschenkt Lea und sie darf fruchtbar werden. Die Ungeliebte wird fruchtbar. Doch statt auf Gott zu schauen, schaut sie immer nur auf Jakob. Wie viele von uns schauen, statt dankbar auf Dinge zu schauen, die sie von Gott geschenkt bekommen haben, schauen wir auf Dinge, die unser Defizit ausmachen. Lea schaut statt auf Gott, dankbar, schaut sie auf Jakob. Defizit. Der Schmerz wächst in ihr. Und das, was sie im Zusammenhang ihrer Söhne sagt, das drückt das aus. In den folgenden Versen heißt es immer wieder, sie hat 4 Söhne in Serie bekommen. Das ist innerhalb kürzester Zeit 4 Söhne gekriegt. Und Söhne waren damals im gesellschaftlichen Empfinden sehr kostbar. Den Ruben kriegt sie. Und sie sagt, jetzt muss ich doch mein Mann, der Jakob, lieb haben. Nicht nur die Rahel, jetzt auch mich. Mein Sohn muss mein Defizit ausfüllen. Mein Sohn muss... Aber es passiert nicht. Sie bekommt Simeon. Sie sagt, bisher, Gott hat gesehen, dass ich bisher ungeliebt war. Jetzt wird sich das doch wohl ändern. 2 Söhne. Sie kriegt einen 3. Sohn und sagt dazu zum Levi, ihren 3. Sohn, jetzt muss mein Mann mir doch zugewandt sein, zugetan sein. Ihr Blick ist immer aufs Defizit gerichtet, nicht auf das Geschenk, was Gott ihr macht, nicht auf die Kinder, nicht auf Gott, der zu ihr steht und sagt, hey, ich segne dich. Nein, ihr Blick ist gerichtet aufs Defizit. Und dieses Defizit wird wie ein Gift in ihrem Leben wirken. Ich frage dich, wo ist Defizit in deinem Leben, dass dein Blick so anzieht wie ein Magnet, dass du das Gute Gottes in deinem Leben nicht mehr siehst? Klar, es ist kein kleines Defizit bei Lea. Mein Mann liebt mich nicht. Das ist kein kleines Defizit. Aber sie bleibt bei diesem Defizit, auch wenn es ein großes Defizit, sie bleibt daran hängen. Ich weiß nicht, wie groß dein Defizit ist, woran du hängen bleibst. Ich finde es spannend, irgendwas muss zwischen dem 3. und dem 4. Sohn passiert sein. Da passiert nämlich was, dass sie sagt, als Juda geboren wird, sagt sie, ich lese mal Kapitel 29, Vers 35 vor. Zum 4. Mal wurde sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, und jetzt kommt der Blick nicht mehr aufs Defizit. Nun will ich den Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda. Und interessant ist, auf Juda liegt später die Segensschiene. Derjenige, den sie in Dank bekommen hatte, wurde zur Segensschiene, wo auch später David draus hervorging, wo auch später bis hin zu Jesus, Matthäus Evangelium, der Stammbaum, wird Jesus drauf zurückgeführt. Sie schaut nicht mehr aufs Defizit. Und jetzt könnte eine Kehrtwende sich einleiten. Jetzt könnte es anders werden. Doch da bricht sich weiteres menschliches Leid und Defizitdenken Bahn. Es heißt, als Rahel sah, dass Jakob, dass sie kein Kind gebar, sie sieht, Lea hat jetzt 4 Kinder bekommen und beim 4. wird sie sogar dankbar. Und da Rahel, die eigentlich die geliebte Frau Jakobs ist, dem all seine Liebe gilt, die beginnt auch aufs Defizit jetzt zu schauen. Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Ein Ehepaar, das versucht, Kinder zu bekommen und so verzweifelt sind, dass einer von beiden sagt, verschaffe mir jetzt Kinder oder ich sterbe. Da spricht ganz tiefe Verzweiflung durch. Und Jakob hält den Pfad seiner Liebe nicht mehr durch und die Liebe verflüchtigt sich in Rauch, die Liebe in Rauch von Kampf und Streit. Jakob aber wurde zornig auf Rahel und sprach, bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will? Und da greift Rahel auf den menschlichen Trick zurück. Sie sagt, da ist meine Magd, schlaf mit der. Und wenn die Kinder kriegt, ich will sie auf meinen Schoß setzen. Und dann soll sie für mich die Kinder kriegen. Sie schiebt ihren Mann weiter. Und ihr Mann, der spielt da keine glänzende Rolle drin. Der lässt das mit sich machen. Gut, könnte man sagen, das war halt damals gesellschaftlich auch üblich. Aber ich glaube nicht, dass man Jakob da so einfach rauskriegt. Rahel greift zu einer menschlichen Lösung. Sie sieht ihr Defizit, ich kriege keine Kinder. Also greift sie, anstatt zu Gott zu kommen, greift sie zu einer menschlichen Lösung. Sie wirft ihren Mann vor und sie greift zu einer menschlichen Lösung. Und das Leid in dieser Familie wird größer und größer mit jeder Entscheidung, die gefällt wird. Und die Bilha, die bekommt 2 Kinder. Den Dan, wo Rahel dann sagt, so, jetzt hat Gott mir Recht verschafft. Also nachdem sie menschlich eine Lösung gefunden hat, zieht sie Gott zu Rate und sagt, jetzt Gott war's, ich nicht. Der Hammer ist, Nebenbemerkung, der Hammer ist, dass Gott sich darauf einlässt. Auch der Dan wird zu einem der 12 Stämme Israels. Und bei Naphtali sagt Rahel noch was Schlimmeres. Als Naphtali geboren wird, auch wieder von der Bilha, von der Magd, von der Sklavin von Rahel, da sagt Rahel, jetzt habe ich über meine Schwester gesiegt, jetzt habe ich triumphiert. Der Abstand steht nur noch 4-2. Also es ist heftig, wenn Kinder zu einem Spielball innerhalb einer Familie werden. Aber es ist auch heftig für jeden Beteiligten. Und ich kann mir vorstellen, dass das kein Zuckerschlecken war, in dieser Familie zu leben. Da spürst du diese Spannungen. Was ist, wenn eine Mutter bei der Geburt eines Kindes sagt, jetzt habe ich über meine Schwester gesiegt und nicht das Geschenk dieses Kindes sieht? Und Lea? Lea lässt sich voll auf dieses Spiel ein. Die wird nervös. Der Vorsprung schmilzt. Und sie wirft ihre persönliche Sklavin, ihre Magd ins Rennen, die Silpa. Und Silpa wird auch schwanger. Zuerst bekommt sie Gad und Lea sagt, oh, Glück zu, jetzt geht's weiter. Ich baue meinen Vorsprung wieder aus. Was ist das für eine Geschichte? Man versteht gar nicht, wie später in der Bibel gesagt werden soll, Ruth, du sollst werden wie Lea und Rahel. Und Silpa bekommt ein zweites Kind, Asser. Und wo Lea sagt, alle Welt wird mich jetzt preisen. Nicht Gott preisen, nicht mich. Und dann kommt eine Zwischenepisode. Ruben, der älteste Sohn von Lea, der ist inzwischen alt genug, dass er auf dem Feld zur Zeit der Weizenernte eine Alraune findet. Luther übersetzt so schön Liebesäpfel. Alraunen wurde eine fruchtbarkeitssteigernde Wirkung zugesprochen. Und er bringt diese Alraune jetzt, also ihr merkt, wie das Kreise zieht, inzwischen werden die Kinder voll mit reingezogen, die älteren Kinder. Das ist wirklich ein Krieg in dieser Familie. Ruben bringt die Alraune mit Und was passiert? Die Rahel, die hört davon und sagt, oh nein, wenn jetzt die Lea, die schon so viele Kinder hat, jetzt auch noch diese Alraune benutzt, um ihre Fruchtbarkeit zu steigern, diese Alraune, die muss ich haben. Und Rahel geht zu Lea hin und schachert mit ihr. Und anscheinend hat zu dem Zeitpunkt Jakob schon lange nicht mehr bei Lea geschlafen. Klar, der wird hin und her gerissen zwischen vier Frauen. Das, was in unserer Welt, wenn man in so manchen schlüpfrigen Geschichten und Zeiten, was in unserer Welt als absolut, entschuldigt den Ausdruck, geil gesehen wird, ist eigentlich eine Horrorgeschichte. Jakob ist hin und her gerissen zwischen diesen vier Frauen. Und anstatt seine Autorität zu ergreifen und in diese Familie die Ordnung Gottes hineinzubringen, er kennt ja Gott. Stattdessen lässt er sich voll auf die Spiele ein und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Die Rahel und die Lea, die schachern um diese Liebesäpfel, die schachern um die Alraune, die der Ruben gefunden hat. Und Rahel sagt, Lea, überlass du mir diese Früchte, um meine Fruchtbarkeit zu steigern. Sie merkt nämlich, das ganze Trick mit ihrer Magd, dieser ganze menschliche Zeugs da, hat ihr in Wirklichkeit nämlich noch kein Kind gebracht. Und so greift sie zur Alraune und sagt, Lea, gib's diese Alraune mir. Und so in Klammern, ich weiß ja, Jakob war schon lange nicht mehr bei dir im Zelt. Heute Nacht soll Jakob zu dir ins Zelt gehen. Und dafür übergibst du mir diese Alraunen. Und Lea lässt sich drauf ein. Merkt ihr, wie da inzwischen alles Menschliche verschwunden ist, wo nur noch Machtgerangel in dieser Familie ist, wo nur noch das im Mittelpunkt steht, ich und meine Position. Und ich frage euch, ist das so weit weg von heute? Vielleicht geht es bei uns nicht darum, dass zwei Frauen denselben Mann geheiratet haben. Vielleicht geht es bei uns auch nicht darum, um die Anzahl der Kinder. Aber dieses Machtgerangel innerhalb einer Familie, wo Kinder mit hineingezogen werden, wo Mann und Frau nur noch kämpfen und sich und ihre Position darstellen wollen, spiegelt das nicht den Zustand leider einiger, vieler Ehen und Familien in unserer Gesellschaft wider? Wo ist diese Heilslinie Gottes? Als ich mir das angeschaut habe, ist mir echt schwindelig geworden. Hab gedacht, so zerstört eine Familie. Nur noch das Zentrum ich. Ich und meine Position. Da schachern Lea und Rahel nur noch um Jakob. Da ist nichts mehr von Liebe oder von Miteinander erhalten. Und obwohl Rahel diese Alraunen jetzt bekommt und hofft natürlich, naja, eine Liebesnacht, aber dann komme ich jetzt zu Kindern, wird als nächstes wieder von zwei Kindern bei Lea berichtet. Sie bekommt Issachar und Sebulon. Und man sieht bei dem, was sie jetzt zu diesen beiden Kindern sagt, hat sie insgesamt sechs Kinder bekommen, wie sehr sie in diesem Defizitmuster drin ist, wie sehr sie nur noch in dieser Ich-Position drin ist. Bei Issachar, bei seiner Geburt, sagt Lea dazu, es hat sich gelohnt, meiner Magd den Jakob zu geben, denn jetzt kriege ich auch wieder Kinder. Sag mal, wie verbogen muss man denken, um sowas zu denken? Sie hat sich total verrannt. Und bei Sebulon sieht man, dass sie wieder zu dem zurückfällt, was sie beim allerersten Sohn gesagt hat. Nämlich, jetzt wird mein Mann bei mir bleiben. Doch Gott hat Rahel nicht vergessen. Und Rahel bekommt auch ein Kind. Den Josef. Und die Rahel sagt, Gott hat mir meine Schmach genommen. Und später bekommt sie Benjamin. Allerdings ist das mit Benjamin auch so eine traurige Geschichte. Sie wird schwanger und sie sind gerade auf Reise und sie stirbt, als sie Benjamin bekommt. Und im Sterben liegend, als gefragt wird, wie soll er heißen, möchte sie ihn Ben-Oni nennen, Sohn meines Unglücks. Aber Jakob lässt sich da zum Glück Benjamins nicht drauf ein. Sondern er nennt ihn nicht Ben-Oni, sondern Benjamin, Sohn meines Glücks. Ich habe gesucht, wo ist jetzt die Bibelstelle, wo steht, so, und das ist jetzt die Lektion dieser Geschichte, das lernen wir daraus. Und ich habe gesucht und gesucht und ich bin immer nur in Leid gestoßen. Ich habe euch jetzt nur oberflächlich mit reingenommen in das, was ich noch wesentlich mehr entdeckt habe. Klar, man könnte jetzt lesen, Jakob 31, die Verse 14 und 15, wo es so weit kommt, dass das Verhältnis zu Laban immer schlechter wird und Jakob sich absetzen will, still und heimlich verdünnisieren will, mit seinen Herden, die er inzwischen gekriegt hat, er ist reich geworden, mit seinen Frauen, mit seinen Kindern und er fragt die beiden Frauen, wollt ihr bei mir bleiben, wollt ihr mit mir gehen? 31, die Verse 14 und 15. Er sagt, ich will dahin gehen, wo ich herkam, aus dem Land meiner Verwandtschaft. Da antwortete Rahel und Lea und sprachen zu ihm, merkt ihr was? Er fragt und sie antworten ihm beide. Da antworten Rahel und Lea einmütig. Die Bibel erzählt uns nicht, was da in Zwischenzeit vorgegangen ist. Ich glaube auch nicht, dass sie, menschlich kann ich es mir nicht vorstellen, beste Schwestern wieder geworden sind. Aber sie können zusammen antworten. Da ist irgendetwas passiert. Da antworten Rahel und Lea und sprachen zu ihm, wir haben doch kein Teil noch Erbe mehr in unseres Vaters Haus. Und jetzt kommt wieder Bitterkeit von unten durchleuchten. Haben wir ihm doch gegolten wie die Fremden, denn er hat uns verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt. Beide halten zu Jakob. Beide gehen mit Jakob. Und Lea ist uns nicht überliefert, wann sie gestorben ist. Wahrscheinlich hat sie länger gelebt als Rahel und konnte Jakob weiter beistehen. Diese Geschichte mit seinem Sohn Josef nach Ägypten gekommen. Später sind sie ins Familiengrab gekommen. Und ich habe gedacht, ich habe Gott im Gebet gefragt, Herr, warum erzählst du uns diese Tragödie, diese Geschichte, diese Familientragödie in der Bibel über diese beiden Mütter? Und ich glaube, dass sie uns erzählt ist, um zu zeigen, weißt du, egal wie schlimm deine Situation ist, egal wie groß die Defizite in deinem Leben sind, egal wie verfahren die Situation in deiner Familie, in deiner Ehe ist, egal wie schwierig das mit deinen Kindern ist, Gott gibt nicht auf. Irgendwo in all dem ist er drin. Und er schreibt, auch durch deine Situation, durch das menschliche Leid, das du vielleicht durch deine Entscheidungen noch schlimmer gemacht hast, schreibt Gott eine Geschichte des Heils. Vielleicht siehst du diese Geschichte des Heils nicht. Ich glaube, Lea und Rahel haben es nicht gesehen. Aber viele, viele Jahre später, rückblickend, als Ruth den Boas heiraten sollte, da haben die Ältesten in Israel gesagt, Boas, wir wünschen dir alles Gute und viel Segen für deine Ehe. Und wir wünschen dir, dass Gott so einen Segen drauflegt, dass deine Frau zu dir wird wie Rahel und Lea. Was ist das für eine Aussage? Und der Blick geht über das Defizit hinaus und hin, dass Gott in dem Leid eine Segenslinie gewoben hat, dass die 12 Erzväter, die 12 Stämme Israels daraus hervorgegangen sind, dass der Boden vorbereitet wurde für die Königslinie, dass der Boden vorbereitet wurde für unseren Herrn Jesus Christus. Gott war mittendrin in diesem Leid. Lea und Rahel, ich glaube nicht, dass sie das sehen konnten. Aber der Segen der Ältesten in Ruth Kapitel 4, Vers 11, der ist eindeutig. Und ich glaube, dass Gott hineinsprechen will in dein Leben, dir Mut machen will in deiner Situation, dass das nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gott segnen will durch dich, dass Gott andere Menschen berühren will durch dich, dass Gott was verändern will durch dich. Und wir sind ja nicht darauf angewiesen, dass es so schrecklich weitergehen muss, wie es bei Rahel und Lea gelaufen ist, sondern wir sind ja herausgefordert, unseren Blick auf Gott zu richten, nicht menschliche Lösungsversuche zu finden und den Kampf dadurch nur noch zu verschärfen, sondern wir sind herausgefordert, zu Gott zu kommen und ihn zu fragen: Gott, wo ist dein Segenstrom? Was ist dein Wille? Wie kann Heilung in meine Situation kommen? Und streck dich danach aus. Und ich glaube, dass Gott dich nicht allein lassen wird. Ich habe mir beim Lesen dieser Geschichte gedacht: Mensch, uns wird nicht überliefert, dass die sich nach Gottes Rettung ausgestreckt hätten, sondern die waren so auf ihr Defizit fixiert. Also, ich lade dich ein, wo du auch stehst, in deiner Familiensituation, in deiner beruflichen Situation, schau nicht auf Menschen, sonst verkämpfst du dich. Sondern erstens, fang an, dankbar zu werden. Man sah bei Lea, wo sie dankbar wurde, bei Juda. Fang an, dankbar zu werden für das Gute, was Gott dir gibt. Schau nicht aufs Defizit. Schau vielleicht auf die Kinder, die Gott dir gegeben hat. Auf deine Geschwister in der Gemeinde, im Hauskreis, die Gott dir gegeben hat. Schau auf deine Arbeit. Schau, wo du zum Segen werden durftest. Schau auf das Gute und werde dankbar. Das ist das Erste. Das Zweite, das kann ich nicht mehr ausführen, aber ich möchte es euch mitgeben. Schieb das, was dich belastet, dieses Leid aber nicht weg, sondern klage Gott. Klage Gott dein Leid. Komm zu Gott und klage ihm dein Leid. Sag: Ja, es tut mir weh, meine Situation. Ja, es tut mir weh. Und klage ihm dein Leid. Und er wird den Heiligen Geist schicken. Der Heilige Geist wird Tröster bezeichnet. Gott kann dich wirklich trösten. Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte: Werde dankbar, klage ihm dein Leid und vertraue ihm. Vertraue ihm. Wir haben vorhin, eines der ersten Lieder, die wir gesungen haben, haben wir gesungen: Gott ist größer. Gott ist größer als dein Leid. Gott ist größer als die Situation, in der du jetzt drin bist. Und Gott geht mit dir dadurch. Vertraue ihm. Ich möchte beten. Jesus Christus, wenn man so eine Geschichte hört, ist es erstmal nur eine Geschichte. Herr, und ich bete jetzt darum, dass das, was wir gehört haben, tief in unsere Herzen fällt. Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass wir erkennen, wo du in unserer Lebenssituation drin bist. Herr, wir hören, dass du einen Segenstrom, einen Verheißungsstrom auch aus unserem Leben herausschicken willst, der durch unser Leben hindurchfließt. Jesus, und vielleicht gibt es Menschen hier in diesem Raum, die diesen Strom in ihrem Leben nicht sehen können. Und ich bete jetzt darum, dass du ihnen die Augen aufschließt, dass sie deine Hand in ihrem Leben sehen. Herr, und dass wir zu Menschen werden, die nahe an dir dran sind. Oh Jesus, mach unsere Herzen dankbar. Reiß uns heraus aus diesem Defizitblick. Jesus, komm. Komm und berühre uns. Schenk Erneuerung. Schenke wirkliche Heilung in unsere Familien, in unsere Ehen. Lass uns nicht mehr aufs Menschliche schauen, sondern auf dich. Du bist größer. Du bist größer. Dir vertrauen wir. Amen.